Ja, ihr habt es schon mitbekommen, wir weichen etwas ab von dem Plan. Es geht heute um die Wahrheit. Natürlich ist es auch Gnade, dass Gott die Wahrheit zu uns spricht und uns nicht an der Nase rumführt. Aber wir hatten das etwas anders geplant und mussten umdisponieren. Ich habe deswegen einen Predigttext genommen, der auch im Allianzheft als Anregung für ein Jugendgespräch gegeben war. Und da handelt es sich um das längste Gebet im Neuen Testament. Weiß jemand, was dieses Gebet ist, wer, von wem das stammt oder wo es steht? Johannesevangelium war schon mal gut. 17, jawohl. Das ist ein Gebet von Jesus selbst in Kapitel 17 vom Johannesevangelium. Und ich glaube, es gibt kaum einen anderen Text im Neuen Testament, der das innige Verhältnis von Jesus zu seinem Vater so deutlich werden lässt wie Johannes 17. Und in kaum einem anderen Text wird auch so deutlich, wie sehr Jesus seine Jünger liebt und mit ihnen alle, die er aus der Welt retten will und kann. Dann spricht Jesus auch noch von der Einheit, und diese Einheit ist nichts anderes als die Einheit der Geretteten. Diese Einheit soll auch der Welt bezeugen, dass Jesus wegen ihr zu ihr kam. Jesus liegt von Anfang an die ganze Menschheit am Herzen. Das merkt man ihm an, das spürt man ihm ab. Und trotzdem bleibt ein Entweder-Oder. Jesus spricht von einer Trennung, die durch ihn sogar noch verschärft wird. Und er verschweigt im Gegensatz zu manchen Geistlichen heute nicht, dass es diese Trennung gibt. Es gibt gläubige, gerettete Menschen und es gibt ungläubige, gottlose Menschen. Die einen erkennen Gott, die anderen nicht. Und Jesus ist gekommen, damit die erste Gruppe möglichst groß wird und die zweite möglichst klein. Also heute brauche ich das lebendige Wasser. Ja, er will wirklich, dass die Gruppe, die nicht an ihn glaubt, zu einer Gruppe wird, die an ihn glaubt. Und dazu will er seine Jünger und auch uns gebrauchen. Und wenn wir uns wünschen, dass Menschen zum Glauben finden, dann wünschen wir in erster Linie das, was Jesus will. Dass Menschen an ihn glauben und sich durch ihn retten lassen. Es geht nicht darum, dass die Gemeinde mehr Mitglieder kriegt oder dass irgendwelche tollen Gemeindewachstumsstrategien aufgehen. Es geht noch nicht mal darum, dass der christliche Einfluss in der Gesellschaft wächst. Das sind alles bestenfalls Nebeneffekte. Und auch wenn uns das mit dem Kreuz und der nur durchs Kreuz möglichen Versöhnung mit Gott schwer in den Kopf geht, es ist der wahre Grund, warum Jesus zu uns in die Welt gekommen ist. Und dabei war die Liebe Gottes der Antrieb für alles, was Jesus getan und gesagt hat. Und nur durch ihn werden verlorene Menschen zurück zum Vater finden. Nur durch ihn können sie eins mit dem Vater werden. Und da ist es wichtig, dass das die Wahrheit ist. Euch ist es vielleicht eben aufgefallen im Wikipedia-Artikel, das hat sich ein bisschen verschoben, diese Definition von Wahrheit, zu dem, wie man das früher gesagt hätte. Da ist die Wahrheit ganz einfach die Übereinstimmung mit den Fakten. So klang das auch am Anfang. Aber dann kommt noch so ein Zusatz, die Wahrheit ist auch das, was man für wahr hält. Und da wird es plötzlich ganz subjektiv. Wie gut, dass wir es mit objektiven Aussagen bei unserem Herrn zu tun haben. Und dann ist es auch schön, wenn Jesus uns mit dem Vater versöhnt, dass durch diese Versöhnung plötzlich wildfremde Menschen zu Geschwistern werden und zu einer einzigen Gemeinde gehören, zu einer Gemeinde, die Jesus will. Das ist jetzt nicht unbedingt die Gemeinde hier in Winterbach. Als als Versammlung, sage ich mal. Natürlich findet er die gut und will er die auch, aber was er will, ist, dass alle, die an ihn glauben, eine einzige große Gemeinde bilden. Nicht separiert hier und da und dort. Das sind nicht alles irgendwie einzelne Projekte von Jesus, sondern das ist ein großes Ganzes. Und diese Gemeinde, die gründet auf seinen Taten und Worten und sie freut sich, mit Gott versöhnt und ewig verbunden zu sein. Jesus will, dass zwei Dinge von der Welt gesehen werden, Liebe und Einheit, wie zwischen ihm und dem Vater. So soll sie auch in seiner Gemeinde sichtbar werden. Das ist natürlich ein gewaltiger Maßstab, eine gewaltige Vorgabe, an der man fast zerbrechen könnte. Ich lese mal Johannes 17, Verse 13 bis 26. Es ist eigentlich der zweite Teil von seinem langen Gebet. Im ersten Teil wendet er sich direkt dem Vater zu und da geht es um ihn und was sein Auftrag ist. Und jetzt bittet er für seine Jünger. Nun aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt, das heißt, solange ich noch in dieser Welt bin, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Also wenn jemand glaubt, dass das, was Jesus gepredigt hat oder gesagt hat, relativ simpel sei, dann wird er eines Besseren belehrt, wenn er diesen Text liest. Da steckt unglaublich viel Tiefe drin, auch fast philosophisch klingende Formulierungen und Gedanken. Und ich finde es genial, dass dieses Gebet auch Jesus vor seinen Jüngern gesprochen hat und dass sie das auch aufnehmen konnten, dass sie sich erinnern konnten an das, was Jesus hier mit seinem Vater gesprochen hat und dass er auch für sie gebeten hat. Jesus sagt, ich komme zu dir. Jesus kommt zum Vater. Ich finde, das ist ein ganz toller Ausdruck fürs Gebet. Wir haben ja die ganze Woche viel miteinander gebetet und darum geht es doch, dass wir im Gebet zum Vater kommen. Wer kommt, der sucht Nähe. Wer kommt, der ist da. Und Jesus ist ganz bei seinem Vater, wenn er betet. Und man könnte auch noch sagen, im Gebet wird die Einheit mit Gott ganz praktisch gelebt. Dies rede ich in der Welt, das bedeutet, dass er seine Botschaft den Jüngern mitgibt, solange er noch da ist. Und er ist ja nur kurzfristig da. Und er weiß, dass er wieder dorthin geht, wohin er eigentlich gehört, nämlich zum Vater im Himmel. Und Jesus freut sich auch sehr über diese enge Verbindung mit seinem Vater. Und genau diese Freude wünscht er sich auch für seine Jünger. Je näher sie Gott sein werden, je vollkommener wird ihre Freude sein. Das können wir auch für uns so verstehen. Je näher wir Gott sein dürfen, desto vollkommener wird unsere Freude sein können. Das gilt für alle, auch die in Zukunft durch Jesus mit Gott verbunden sein werden. In Vers 13 sagt Jesus: Nun aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Das heißt, meine Freude soll sie anstecken und ganz und gar erfüllen. Aber Jesus sagt hier nicht, dass er die ganze Welt so lieb hat, dass er sie umarmen könnte und dass er sowieso am Ende alle begnadigen und retten wird. Das sagt er nicht. Er wird nur die retten können, die ihm vertrauen. So will es der Vater und so will es auch Jesus. Ich weiß, dass das schwerfällt zu akzeptieren, aber wir können nicht mehr wollen als Gott. Wer Jesus eine klare Absage erteilt, der muss in Gottes Gericht und dort ist es aus mit der Freude. Also wie man hier zu Jesus steht, das ist entscheidend. Jesus sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Das Wort Jesu ist das Wort des Vaters. Und es mag erstaunen, aber dieses Wort macht nicht allen Freude. Das löst nicht bei allen Freude aus. Es wird immer Menschen geben, die Gottes Wort lieben und es wird welche geben, die es hassen. Und die Gläubigen dazu gleich mit. Auf der einen Seite stehen die, die Jesus vertrauen und auf der anderen Seite die, die ihn ablehnen. Und das ist und bleibt eine Wahrheit. Das ist Realität. Wenn Jesus hier vom Hass der Welt spricht, dann meint er mit der Welt das ganze Umfeld des Unglaubens. Alles, was das Vertrauen in Jesus stören und verhindern will, das ist hier die Welt und der Hass der Welt, den er hier anspricht. Und dazu gehören nun mal auch Menschen, die Jesus verachten, die Gott für tot erklären, die sich lieber eigene Götter basteln oder die sich sogar selbst für Gott halten. Ja, Jesus will sie alle retten, aber nicht mit Gewalt. Es gibt eine Welt, die böse ist und die böse bleiben will. Jesus ebnet hier nichts ein. Er macht nicht einfach so aus allen eins. Sein Evangelium ist kein Friede, Freude, Eierkuchen-Evangelium. Jesus sagt an keiner Stelle, macht doch, was ihr wollt, ich liebe euch alle in den Himmel. Gegen euren Widerstand, gegen euren Unglauben, ich krieg euch alle. Das sagt Jesus nie. Er nimmt uns Menschen nicht unsere Verantwortung, auch nicht dafür, wenn wir ihn ablehnen. Jesus spricht vom Reich der Welt, das gegen das Reich Gottes eingestellt ist, von einer Welt, die ihn hasst. Jesus verschleiert den Unterschied nicht, er sagt das so drastisch, weil er die Wahrheit liebt. Wir dürfen uns also nicht wundern, wenn es Leute gibt, die uns nicht mögen, deshalb nicht mögen, weil wir uns schlecht benommen haben, sondern deshalb, weil wir an Jesus glauben. Vielleicht hat das der ein oder andere von euch schon erlebt und das ist irgendwo auch schockierend. Aber wir können da ganz getrost sein, es passiert nichts Ungewöhnliches, wenn wir wegen unseres Glaubens nicht gemocht werden oder sogar gehasst werden. Jetzt klingt es vielleicht komisch, aber gerade deshalb gehören Jesus Leute mitten hinein in diese ungläubige Welt. Deshalb bittet Jesus den Vater, ich bitte nicht, dass du sie, also die Gläubigen, also uns, die wir an Jesus glauben, aus der Welt, also aus der nichtgläubigen Welt nimmst. Das bittet er nicht. Das heißt im Umkehrschluss, er will, dass wir genau dort reingehen. Christen gehören in die Vereine, in die Feuerwehr, in den Sport, in die Politik, auch in die Wirtschaft. Und Ablehnung und Spott, das müssen wir dort schon aushalten. Jesus hat uns doch auch ausgehalten, bevor wir ihm vertraut haben. Und deshalb bekräftigt er in Vers 18, wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Das klingt so einfach, aber denk mal dran, wie es Jesus in dieser Welt ergangen ist. Damit durch sie noch viele andere aus der Welt zu Jesus finden. Dazu sagt Jesus das, das bittet er. Durch die Jünger sollen sie zu Jesus finden, die Leute aus der Welt. Nur deshalb. Sonst hätte er uns auch gleich, wenn wir zum Glauben kommen, in den Himmel holen können. Aber das macht er nicht. Wir sollen hier bleiben und ihn bezeugen. Und wer in dieser Welt lebt, die gegen Gott eingestellt ist, der wird auch es als Last empfinden, was böse ist. Wir sind ja selber so geprägt und müssen es manchmal erst lernen, was böse ist. Wir entdecken das, auch wenn man älter wird und schon viele Jahre im Glauben lebt, dann merkt man die Feinheiten unserer Bosheit. Und dann kommt man nie zu dem Punkt, dass man sagen wird, so, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich heilig und jetzt hat mich Jesus vollendet. Sondern ich werde immer noch mehr entdecken, wie sehr ich seine Rettung nötig habe und wie sehr ich auch seine Bewahrung vor dem Bösen brauche. Jesus bittet, dass der Vater seine Jünger vor dem Bösen bewahrt. Das haben wir ja auch im Vater unser. Und übrigens ist die gottlose Welt auch gar nicht so spannend und spaßig, wie sie manchmal auf den ersten Blick zu sein scheint. Wenn du alles ausprobierst, was Gott nicht gut findet, dann wirst du merken, es tut dir nicht gut. Und dann wird es immer dunkler und böser in deinem Leben. Aber wenn du an Jesus glaubst, dann gehörst du glücklicherweise zu seinem Herrschaftsbereich. Du bist, Vers 16, nicht mehr von der Welt, wie auch Jesus nicht von der Welt ist. Aber wie passt das bloß zusammen mit der gleichzeitig nötigen Liebe für die Welt und zu den verlorenen Menschen? Wie kriegen wir eine klare geistliche Trennung bei gleichzeitiger emotionaler Nähe hin? Jesus hat es uns vorgemacht. Obwohl er nicht von der Welt war, ist er mitten in die Welt gekommen. Die Welt zu lieben heißt für Jesus, nicht alles Böse aus der Welt zu schaffen, aber auch nicht in alles Böse in der Welt mitzumachen, sondern verlorene Menschen aus der bösen Welt herausholen, hin zu ihm, hin zu Gott. Jesus hat nicht deshalb was bewirkt, weil er alles mitgemacht hat, sondern dadurch, dass er vieles anders gemacht hat, nämlich so, wie es Gott gefällt. Und deswegen sollen es andere uns anmerken, dass wir irgendwie anders sind, nicht mehr von dieser Welt. Das klingt natürlich im wahrsten Sinne des Wortes erstmal nach hinterm Mond oder vielleicht auch von einem anderen Stern. Durch den Glauben fallen wir auf. Wir können das gar nicht verhindern. Aber durch den Glauben an Jesus aufzufallen, das ist natürlich gleichzeitig auch ein kritischer Punkt, weil wir hier oft missverstanden werden, hoffentlich nur missverstanden, dass wir überheblich wären, weil wir nicht von dieser Welt sind. Aber wir dürfen nicht überheblich werden. Und an dieser Stelle zählt eben auch sehr, wie wir das leben, was wir glauben. Da mag die Tat tatsächlich mehr zählen als Worte. Und wenn wir unseren Glauben mit Worten erklären, dann müssen wir immer betonen, dass wir selbst auch aus dieser gottlosen Welt kommen. Dass wir uns aber nicht selbst gerettet haben. Aber wir haben begriffen, dass wir Gottes Rettung brauchen. Und das ist eine Erkenntnis, die ist nicht zum Verstecken geeignet. Wenn wir die Leute in der Welt um uns herum wirklich lieben, dann wollen wir ihnen diesen Rettungsweg zeigen. Und zum Leben hilft ihnen da nicht nur das rote Kreuz, sondern das Kreuz Jesu. Wie sollen sie das verstehen, wenn wir nur praktisch helfen und nie von Jesus reden? Das habe ich mich noch mal ganz neu gefragt. Wie sollen sie das verstehen, wenn wir nicht Liebe und Einheit, von der wir reden, auch leben? Auch das müssen wir uns fragen. Aber so viel ist klar: Wenn man heute in unserer Gesellschaft ein Wort für Jesus einlegt, dann wird man auf jeden Fall auffallen. Und auffallen fällt schwer, wenn es die Mehrheit nicht cool findet. Also wenn ihr mit etwas auffallt, was alle toll finden, dann ist das richtig super. Aber wenn ihr mit etwas auffallt, was die anderen doof finden, dann ist das unangenehm, dann ist das schwer. Und da hält man sich lieber zurück. Und Jesus ist halt leider in der Regel heute nicht mehr gefragt. Aber war Jesus ehrlich mal so richtig gefragt? Ich glaube, das war schon immer so, dass sich an ihm die Geister geschieden haben und dass es nie die Mehrheit war, die ihm begeistert nachgefolgt ist. Also wir merken, es fällt schwer, sich mit Worten zu Jesus zu bekennen. Und da setzen heute viele Christen auf Alternativen. Manche raten uns, du solltest Jesus besser nicht durch Worte, sondern vielmehr durch dein Leben, durch dein Verhalten bekannt machen. Ich bin da auch voll dafür, nicht, dass ihr das missversteht, aber Hand aufs Herz, wer hat bisher allein durch dein Verhalten erkannt, wer Jesus ist? Also wer sich quasi für das wortlose Evangelium entscheidet, der ist sich hoffentlich bewusst, dass er hier die viel schwierigere Variante gewählt hat. Sie wird jedenfalls nicht funktionieren, außer du fällst Jesus-mäßig auf. Ich glaube, wenn wir Jesus richtig verstehen, dann gehören unsere Worte über den Glauben, unsere Worte überhaupt und unser glaubwürdiges Leben einfach zusammen. Und je nach Situation, je nachdem, mit wem wir es zu tun haben, wird eher das eine oder das andere zum Tragen kommen. Jesus sagt dann in Vers 19 noch was Merkwürdiges. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Versucht diesen Satz mal zu verstehen. Der ist wirklich schwer zu verstehen. Geheiligt sein, das bedeutet zu Gott gehören. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ganz, mit Haut und Haaren. Jesus hat sich selbst geheiligt, das bedeutet, er hat sich ganz dem Vater hingegeben. Und damit ist er für uns zum Weg, zur Wahrheit und zum Leben geworden. Das war das Ziel der Aktion Menschwerdung. Und was damals passiert ist, ist wahr und ist nicht bloß in der Fantasie der Jünger gelaufen. Der Glaube an Jesus hat ganz viel mit Wahrheit zu tun. Sie, die Wahrheit, heiligt die Jünger. Und die Wahrheit ist in der Bibel nichts Uneindeutiges. Da hat nicht jeder irgendwie seine Wahrheit, so wie das manche heute gerne hätten. Die Wahrheit ist immer eine Tatsache, und zwar unabhängig davon, ob wir die verstehen oder uns vorstellen können. Sie ist auch kein Ausdruck einer Einbildung oder einer Wunschvorstellung. Insofern kann die Wahrheit nicht eine subjektive Empfindung sein, sondern sie ist eine objektive Tatsache. Die Wahrheit in der Bibel meint die Realität und nicht die Deutung der Realität. Auch Gott ist real und er schafft durch sein Wort Realität. Weil er ein wahrhaftiger Gott ist, spricht er auch nur die Wahrheit. So ist auch Jesus gleichzeitig das fleischgewordene Wort Gottes und deshalb die Wahrheit in Person. Und dass das alles Realität ist, das sehen wir daran, dass Gott in der realen Geschichte gehandelt hat und dass er Realitäten schafft. Das sehen wir auch nur, wenn wir rausgucken in die Natur. was dort alles lebt und funktioniert. Zu Gott kann deshalb nur der gehören, wer der Wahrheit über Gott aus der Bibel vertraut und auch folgt. Dadurch ist man in der Wahrheit geheiligt, wie Jesus das ausdrückt. Und dann die Einheit mit Gott und die Einheit untereinander, die ist nicht möglich ohne diese Wahrheit. Denk mal an dieses Niedrigwasser im Rhein, was wir jetzt hatten im Herbst. Die Schiffe konnten nicht mehr fahren, weil sie keinen Tiefgang mehr hatten, weil das Wasser zu flach war. Und wenn unsere Botschaft zu flach wird, wenn wir auf Wahrheit verzichten, dann ist unser Glaube nicht mehr belastbar. Dann bleiben wir irgendwo stecken, wie so ein Schiff, was dann wegen Niedrigwasser nicht mehr weiterfahren kann. So viel ist sicher, nur wenn seine Jünger auch von ihm reden, können andere an Jesus glauben. Die Tat ist wichtig, aber das Reden auch. Wir dürfen das nicht gegeneinander stellen. Jesus sagt, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Durch Worte hat Jesus gewirkt. Durch Worte lässt Gott den Menschen die gute Botschaft von der Versöhnung ausrichten. Gott hat von Anfang an durch sein Wort geschaffen und er schafft bis heute durch sein Wort auch den Glauben. Durch die Propheten, durch Jesus, durch die Apostel und vor allen Dingen durch die schriftliche Fixierung ihrer Worte in der Bibel. Damit wollte Gott die Wahrheit über ihn festhalten und weitergeben. Das ist seine Entscheidung. Das ist nicht die Entscheidung von Menschen, dass es die Bibel gibt. Egal, ob du heute mündlich oder schriftlich, egal, ob per Internet oder Telefon oder persönlich von Jesus sprichst, du musst von ihm reden, weil ohne Worte wäre Gott ein Witz. Ohne die Wahrheit der Worte wäre er bedeutungslos. Und in diesem wichtigen Zusammenhang, den man unbedingt sehen muss, spricht dann Jesus erst diesen Punkt an, der ihm besonders am Herzen liegt, die Sache mit der Einheit. Dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein oder in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Ganz eindeutig ist das hier ein Schwerpunkt. Jesus ist die Einheit in seiner Gemeinde sehr wichtig. Er wiederholt das gleich dreimal hier. Das ist in der Bibel ein Zeichen für Wichtigkeit. Da gab es noch keine Textmarker. Da hat man das, was wichtig war, einfach mehrfach gesagt. Und dann war allen klar, die es gehört und gelesen haben, jetzt geht es um einen wichtigen Punkt. Wahrscheinlich wusste Jesus schon damals, dass wir genau mit diesem Punkt Probleme haben. Mit dieser Einheit. Als ich Anfang der 90er Jahre in Wuppertal studiert habe, da gab es allein dort 430 verschiedene Religionsgemeinschaften in dieser einen Stadt. Und unter diesen Religionsgemeinschaften war der größte Anteil waren christlich geprägte Gruppen. Also wer Lust hat, der kann sich auch mal im Internet die Liste der christlichen Konfessionen anschauen. Ich habe das nochmal gemacht. Also da wird man mit dem Scrollen gar nicht fertig. Ja. Also das geht immer weiter, ist dann nochmal unterteilt in Unterpunkten und Unterlisten. Und da sind die vielen Splittergruppen, die es auch noch gibt, noch gar nicht aufgeführt. Nur die wesentlichen bilden da schon eine endlos lange Liste. Und da fragt man natürlich, hat Gott das Gebet Jesu um Einheit damals nicht erhört? Sind wir Christen nicht furchtbar uneins? Und da kann so eine Liste auch schon mal richtig frustrieren. Aber wir dürfen nicht diese Liste unterschiedlicher Gemeinschaften mit der scheinbar fehlenden Einheit in der tatsächlichen Gemeinde Jesu verwechseln. Wir dürfen diese Listen auch mit dieser scheinbar nicht vorhandenen Einheit gleichsetzen. Die Gemeinde Jesu lässt sich nicht in einer Kirche dieser Liste einfügen. Sie lässt sich auch in keine bestimmte Institution zwängen. Und deswegen halte ich es persönlich auch nicht für besonders schlau, wenn man die Einheit unter Christen durch den organisatorischen Zusammenschluss aller möglichen Kirchen und Gemeinden erreichen will. Wenn das gelingen würde, dann wäre es vielleicht kirchenpolitisch eine tolle Sache, sehr eindrucksvoll. Das beeindruckt übrigens auch viele an der katholischen Kirche, diese Einheit. Aber ist die wirklich da? Ist die wirklich geistlich da? Und um die geht's Jesus. Denn eine organisatorische Einheit ist immer nur eine scheinheilige Einheit. Jesus meint mit seiner Bitte um Einheit die Einheit der wirklich Gläubigen. Und die ist nicht abhängig, nicht in erster Linie abhängig von irgendwelchen Konfessionen. Die können vielleicht eine Rolle spielen, aber wer wirklich an Jesus glaubt, der ist wegen seines festen Jesusglaubens überzeugend und nicht wegen seiner Kirchenzugehörigkeit. Auch für euch, für uns ist das wichtig. Wir sind nicht überzeugend, weil wir zur Winterbacher Gemeinde am Sohnwald gehören, sondern weil wir zu Jesus gehören. Und eine Einheit, die wir dann leben sollen, die nicht an der Wahrheit interessiert ist, die interessiert auch niemanden. Die Wahrheit darf nicht auf dem, ich sag's mal so ein bisschen salopp, auf dem Altar der Einheit geopfert werden. Gerade wegen der Einheit müssen wir auch immer wieder um die Wahrheit ringen. Das bleibt uns als Christen nicht erspart, auch in der Auseinandersetzung mit den gesellschaftlich schwierigen Fragen. Aber nur so hat Einheit die Überzeugungskraft, die sich Jesus wünscht. Und deswegen ist eine Trennung auch manchmal richtig gewesen, aber am besten nur so lange, bis Christen durch die Überzeugungskraft des Wortes Gottes wieder zusammenfinden. Das ist die Basis für Ökumene, nichts anderes. Das Wort Gottes und die Wahrheit des Wortes Gottes ist die Basis für echte Ökumene. Und dieser wichtige Punkt, der wird heute leider von vielen außer Acht gelassen. Die Messlatte für die Einheit, die Jesus hier dann anlegt, erscheint uns überirdisch hoch. Vollkommene Einheit. Und diese vollkommene Einheit, dann setzt er eigentlich noch eins drauf, die vergleicht er mit der Einheit zwischen ihm und dem Vater. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und das soll die Vorlage sein für unsere Einheit. Und die soll dann auch noch so sein, dass sie die Welt überzeugt. Und ich glaube, diese Einheit wird einfach nicht kirchenpolitisch erreicht. Sie wird uns durch Jesus geschenkt. Und sie wird durch seinen Geist allein bewirkt. Vollkommen wird sie wohl erst im Himmel sein. Aber ich glaube, dass das die Einheit auszeichnet, dass sie unmittelbar durch Jesus und den Glauben an ihn geschenkt wird. Und da sind wir natürlich in der Praxis auch gefragt, dass wir uns persönlich in Frage stellen, wo stehen wir gegen diese Einheit, die Jesus will. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. So schließt Jesus sein Gebet ab. So werden wir vereint durch ihn am Ziel ankommen, am herrlichen Ziel. Nur weil das die Wahrheit ist, werden wir die Welt für Jesus gewinnen können. Amen.